Und irgendwie geht es in dieser Geschichte oder in diesem Gleichnis ja darum, gewissermaßen das Ziel des Lebens zu erreichen. Und ich habe da gehört von einem alten christlichen Ehepaar, die sehr, sehr gesund gelebt haben bis zum Ende ihres Lebens und dann leider durch einen Unfall beide verstorben sind. Und die sind dann im Himmel angekommen und sie sehen sich dann die Herrlichkeit dort an und die Frau wird immer fröhlicher und schließlich merkt sie, dass ihr Mann immer muffeliger wird. Was hast du denn? Freust du dich denn gar nicht? Fragt sie. Dann sagt er, ja, das haben wir jetzt davon. Wir hätten schon seit 10 Jahren hier sein können, wenn du nicht immer so viel Wert auf Vollkornkost gelegt hättest. Ja? Ihr Lieben, so kann es manchmal gehen im Leben. Wir haben euch vor 6 Wochen herausgefordert, indem ihr einen Geldschein in die Hand gedrückt bekommen habt und nach dem Motto, jetzt mach mal was draus. Und ich habe damals unter der Überschrift gepredigt, du hast Talent. Das sollte euch quasi damit symbolisiert werden. Du hast etwas von Gott bekommen, setz es ein. Du trägst Verantwortung in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit. Und du wirst eines Tages Rechenschaft ablegen. Und das sollte heute ja gewissermaßen so ein symbolischer Tag sein, wo man Rechenschaft abgibt mit dem, was man so bekommen hat. Und wir haben ganz tolle Sachen gehört, gelesen. Ich habe auf Facebook Sachen gelesen, wo ich dachte, wie eine coole Idee. Da haben Leute Sachen versteigert, da ist so viel Geld rübergekommen und da haben Leute Brot gebacken und die haben sich richtig eingesetzt. Also ich finde das super, was ich alles gehört habe, das war begeisternd. Andere haben eingeladen, die Familie eingeladen zum Essen und ganz tolle Aktionen. Ein schriftliches Zeugnis habe ich vorliegen, das ist eine Frau, die heute nicht da sein kann. Einige haben sich gemeldet und ich bitte mal zum Beispiel, dass du, Susanne, du darfst anfangen. Susanne hat etwas angemeldet, was sie heute uns mitteilen möchte. Was mit dieser? Ich habe hier ein Mikrofon und das gehört jetzt dir.
Okay. Hallo? Ich kann damit immer nicht umgehen.
Alles gut.
Ja, okay. Ja, also als ich vor 5 Wochen diesen Umschlag mit dem 10-Euro-Schein fand, war ich erstmal ganz schön ratlos. Ich hatte keine Idee, was ich damit machen sollte. Aber ein paar Tage später sagt Gott zu mir, Susanne, er öffnete mir förmlich die Augen. Du weißt doch, was im Augenblick in deinem Umfeld los ist. Und das stimmt, da ist wirklich einiges an Veränderungen. Und das möchte ich euch mal erzählen. Also ich lebe in Sandbrug, in einer Straße mit beidseitig circa 8 Einfamilienhäusern. Und ich lebe da schon seit 15 Jahren. Das ist das Haus meiner Eltern. Und von Anfang an hatte ich den Eindruck, das ist die Vorstufe vom Altersheim. So was Anonymes, vom Alter her hätte ich dahin gepasst, aber nicht vom Temperament. Wirklich, keiner braucht den anderen, alle machen die Türen zu und höchstens mal am Gartenzaun oder mal sowas Belangloses. Es war wirklich, ich habe mich da nie richtig wohl gefühlt. Vor 3 Jahren zum Beispiel, und das ist bezeichnend für das, was ich hier sage, lag ein allein lebender Witwer 2 Tage in der Badewanne. Und dann irgendwann hatte jemand die Idee, wir könnten mal nachgucken, ob dem was fehlt. Er hat überlebt, aber es ging ihm nicht mehr sehr gut danach. Also jeder macht einfach dichter. Im Februar diesen Jahres ist meine Mutti gestorben. Die wohnte oben in unserer Einliegerwohnung. Sie wäre morgen 94 geworden. Und ja, dann hatte Gott einen Plan. Wirklich, es passierte wie aus heiterem Himmel. Keiner hatte je irgendwie gedacht, dass das sein könnte. Deswegen, es ist Gottes Plan. Damit ich vielleicht nicht in diesen Trauerprozess versinke, was auch immer Gottes Idee war. Meine Tochter und meine 8-jährige Enkelin Lara, die leben in der Nähe von Sao Paulo auf einem wunderschönen Grundstück. Und plötzlich sagt Iris, meine Tochter, ach Mama, weißt du was, wir vermieten das hier und ziehen da oben in diese bescheidene kleine Wohnung. Hui, na gut. Sie kamen im Sommer und ich glaube, sie haben die Sonne mitgebracht. Seitdem ist wirklich was los in unserer Straße. Da ist echt was los in dieser Straße. Meine Enkelin, die ging dann im September in die Grundschule und kam nach Hause und sagte, Omi, Du, in dieser Straße leben zwei Kinder. Nee, sag ich. Echt? Und da muss irgendwo ein Eigentümerwechsel gewesen sein, den ich nicht mitgekriegt habe. Aber die Kinder sind auch nicht rausgekommen. Jetzt wird Lara da eingeladen zum Spielen. Und die Türen öffnen sich. Und wo drei Kinder sind, sind plötzlich sechs Kinder. Ich sag euch, da ist echt was los. Fahrräder, Roller, Catcars, dieses Geschwirr, dieses Kindergeschrei, will ich mal sagen. Und bei gutem Wetter wird die Straße bemalt. Ich habe jetzt auch ein Trampolin, ne? Springt da auch. Es ist echt mal was los. Und ich höre, es klingelt ganz oft an der Tür. Und dann höre ich Namen wie Lia und Quinn und Fiona und Fabian. Es ist einfach wirklich schön, richtig toll. Aber parallel gibt es nach wie vor das Problem der Alten und der Einsamen. Meine Nachbarin gegenüber zum Beispiel, die trauert seit 6 Jahren um ihren Klaus. Und den Rest der Zeit verbringt sie, indem sie ihre Möbel anbetet. Die hat wirklich ein Museum da drin. Ich war noch nie drin. Jetzt hatte ich den Mut. Ich habe gesagt, Frau Janssen, ich besuche Sie mal. Ja, gut. Das erste Treffen war 2 Stunden und das war ein Monolog. Sie hat ihr ganzes Leben ausgeschüttet vor mir. Ich habe natürlich dann auch ihre Werte kennengelernt. Ich war alle, aber ich war glücklich. Das Letzte, was sie mir sagte, mit Gott und Kirche habe ich nichts am Hut. Dann hörte ich aber, wie Gott sagte, ich segne die Glaubenden, damit sie denen, die im Unglauben sind, zum Segen werden. Und jetzt, ja, jetzt freue ich mich einfach darüber, wie sie es genießt, wenn ich Zeit mit ihr verbringe. Einfach nur mal so. Und auch wieder natürlich länger. Aber es wird intensiver. Und die Nachbarin zur gleichen Seite am übernächsten Haus, mit der habe ich schon ein ganz anderes Verhältnis. Also das ist echte Freude, wenn ich da hingehe. Inzwischen kenne ich auch den Kücheneingang hinten. Und da, ja, das ist schon, das sind schon Gespräche, die ich da führe. Und ja, es tut sich was, ne? Aber seit gestern weiß ich leider auch, dass ein paar in der Straße sind, zwei, die sich ärgern über Kinderlärm und Malerei auf der Straße. Also ich denke, das werden wir hinbiegen. Und ich hoffe auch, dass ich auf diesem Basar ein paar kleine Kleinigkeiten finde für Weihnachten oder so. Aber ich verstehe Gott ganz eindeutig. Er möchte mich in diesem Netz zwischen Jung und Alt, in der Straße, in der ich lebe, haben.
Miriam Wilken ist mir noch gesagt worden. Bist du? Mit Unterstützung? Gesundheit. Mikro frei.
Danke. Wir stehen hier als kleine Vertreter von unserem Hauskreis. Wir sind eigentlich 5 Ehepaare. Und ja, wer uns kennt, Diekmanns, Jenichens und Familie Blackwell sind noch dabei. Wir haben ja schon hier das ein oder andere Mal auch in dieser Küche ein paar Aktionen gestartet. Und so war nach Brainstorming-Ideen sammeln klar, wir müssen irgendwas mit Essen machen. Und meine Schwiegereltern haben eine Pension und so haben wir kurzerhand die Gäste angefragt, ob sie nicht Lust hätten, an einem Benefizessen, was wir veranstalten, teilzunehmen. Die waren auch glücklicherweise bereit und so haben wir dann am Feiertagswochenende im Oktober ein 3-Gänge-Menü für die Gäste gekocht, haben die da nett bewirtet, bedient. Die hatten eine tolle Zeit, haben auch noch ein paar Stunden gesessen, nachdem das Essen schon vorbei war und einfach noch die Gemeinschaft genossen. Und ja, das war einfach eine super Aktion, aber wir haben gemerkt, professionell werden wir nicht in den Gastronomiebereich gehen.
Vielen Dank für euren Einsatz. Das waren zwei Beispiele von Menschen. Das waren zwei Beispiele von Menschen, die in dieser Zeit ja einen neuen Blick bekommen haben für das, was möglich ist. Wir haben überlegt, dadurch, dass sich nicht so viele Leute gemeldet haben, vielleicht hat der eine oder andere gesagt, boah, in diesen 6 Wochen ist mir das eine oder andere doch noch wichtig geworden. Für einen kleinen Moment wollen wir noch mal jemandem die Chance geben, das auch noch zu sagen. Ich habe auf der Bundeskonferenz gelernt, um das zeitlich zu begrenzen, ich gebe euch das Mikro dann, weil es ja nicht angemeldet ist. Und wenn es zu lang wird, stelle ich mich ganz liebevoll an deine Seite. Und wenn es dann noch, dann stelle ich mich noch einen Schritt weiter und irgendwann, ja, also es wird, sollen jetzt keine langen Zeugnisse, keine Lebensberichte sein, aber das, was ist euch in den letzten 6 Wochen, ist euch jemand, der sagt, ey, ich habe da jetzt doch noch was, das ist auch noch wert, es zur Ehre Gottes zu sagen. Sagt jemand, hey, dann wollen wir jetzt noch die Chance geben, das zu tun. Bitteschön.
Perspektive hier genießen. Ja, als das vor 6 Wochen kam, dachte ich nur, darf ich es ehrlich sagen?
Ja,
Arschlöcher. Also im ersten Moment hat mich das völlig
überfordert. Das musst du mit Gott abmachen, was du...
Ja, das war das, was ich dachte, genau. Also es hat mich völlig überfordert im ersten Moment. Weil ich dachte, hallo, 6 Wochen, 10 Euro. Juhu, das ist eine richtige Herausforderung. 100 kann jeder oder 1000, aber 10 ist echt eine Herausforderung. Und dann hatte ich aber zum Glück nach am Ende der Predigt die Idee, dass ich ja super gerne nähe und dann ist ja auch der Bazar. Und dann dachte ich, okay, du machst jetzt hier so ein kleines Nähprojekt, machst ein paar süße kleine Sachen, kaufst also Stoff und Füllmaterial für Topflappen und versuchst das dann irgendwie zu verticken. So, und dann hatte ich aber Hemmungen, Stoff zu kaufen, weil, fragt mal Jörn, wie viel Stoff ich zu Hause habe. Und ich nähe sowieso am liebsten mit kleinen Fetzen und da habe ich tütenweise von Frauen aus der Gemeinde bekommen, die ihr Hobby ein bisschen eingeschränkt haben. Und ich habe kartonweise mit Füllmaterial, sodass ihr heute eure 20 Euro wiedergekriegt habt. Ich habe aber trotzdem Berge für den Bazar genäht, weil ich einfach gemerkt habe, ja, es braucht manchmal nur diesen gedanklichen Anschubs, wo sind unsere Talente, wo haben wir schon was, wo sind wir schon reich gesegnet. Und ich gehöre halt zu den Typen, die sagen, nichts, was aus Baumwollstoff ist, kann man wirklich guten Gewissens wegschmeißen. Da kann man immer noch was von machen.
Und, Pfadfinder halt, ne?
Ja, ich find Upcycling eine richtig coole Idee. Und wir haben viele Leute, die in die Richtung kreativ denken. Ich freue mich total auf den Bazar. Und verkauft habe ich leider im Vorfeld nichts. Ich habe es versucht, aber hat nicht geklappt. Und insofern geht es jetzt auf den Bazar. Und insofern geht es dann halt nach Bulembo und das andere. Zikomo,
ja. Ne? Jürgen? Zikomo, also, ja.
Guckt einfach auf das, was Gott euch schon gegeben hat.
Ja, erst wollte ich das hier nicht sagen, aber jetzt mache ich es doch. Ich habe zu Hause ein paar Bilder rumliegen von Schmetterlingen, die ich mal gezeichnet habe für ein Buch, was ich gerade mache. Und dann kam mir die Idee, dass ich habe also 10 Euro gehabt im Umschlag und meine Frau hat mir den Umschlag Ehren auch gegeben, dann hatte ich 20 und dann dachte ich, kaufe ich einen Bilderrahmen und mache das so ein bisschen nett mit Passepartout und eigentlich hänge ich eher so an diesen Bildern und habe da noch nichts von weggegeben und dann habe ich gesagt, ich könnte das ja bei Facebook mal versteigern. So habe ich noch nie gesehen, dass jemand sowas gemacht hat und auf Facebook ist man ja mit allen möglichen Leuten so in Kontakt. Auch so mit alten Freunden von früher und irgendwelchen, die ähnliche Interessen haben vielleicht. Und dann dachte ich, da ist bestimmt jemand dabei, der da was für bietet. Also mehr als 20 Euro wollte ich rauskriegen, war so mein Ziel. Und dann habe ich das so reingestellt und hat gleich meine Friseurin 50 Euro geboten. Und dann dachte ich, oh, das geht ja schon ganz gut los. Naja, und dann wurde noch so ein bisschen erhöht und dann irgendwann stockt es so ein bisschen und dann dachte ich so, naja, aber jetzt, wenn die Auktion zu Ende ist, das habe ich dann so bekannt gegeben, weil das ist, dann dachte ich, da passiert vielleicht noch was. Und zum Schluss war das so, dass mein Vater geboten hat, der hat den Preis nochmal so richtig in die Höhe getrieben und dann tauchte plötzlich noch mein bester Freund von früher auf. Und das fand ich total witzig, weil ich habe früher ganz viel mit dem gemacht, aber hatte eigentlich nicht mehr so wirklich Kontakt. Also wir sehen uns so alle 10 Jahre oder so ungefähr mal vielleicht. Und plötzlich war der da wieder auf der Bildfläche und hat mitgeboten. Und dann haben die sich so gegenseitig in die Höhe getrieben. Letztendlich ist das bei 201,99 Euro gelandet. Und dann hat mein Freund das gerade noch in der letzten Sekunde, also ich habe dann das ja keine gemeinsame Uhr, wir haben ja keinen Uhrenvergleich gemacht, ich habe dann immer so die Zeit da angegeben Und will ich jetzt nicht erklären, aber jedenfalls hat er das ersteigert, mein alter Freund von früher. Und danach haben wir dann erstmal telefoniert und das fand ich total schön, so einen alten Kontakt mal wieder aufleben zu lassen. Wir haben gesagt, wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen, komm mal wieder nach Oldenburg. Und er sagte, ja, Oldenburg ist ja auch eine schöne Stadt. Ich fühle mich in Frankfurt, wo er gerade wohnt, eigentlich auch nicht so wohl und so. Fand ich total schön, diesen Kontakt wiederherzustellen. Letztendlich hat er 250 Euro überwiesen aufs Gemeindekonto und hat es also insofern noch ein bisschen erhöht.
Danke, Kashi. Dann hat Tanja Gerzen, die kann heute nicht da sein, die hat das Geld investiert in so kleine Chips, die man in Einkaufswagen reinstellen kann. Da steht drauf, unendlich geliebt und gekreuzigt.de. Und damit ist sie in der Nacht aus der Straße unterwegs gewesen, hat das Leuten in die Hand gedrückt, hat tolle Gespräche gehabt mit Menschen, die so dachten, von welcher Firma kommst du denn? So, genau. Und hat sie einfach den Menschen, denen sie dort auf der Nacht aus der Straße begegnet ist, hat sie so einen Chip in die Hand gedrückt. Ich finde das total begeisternd, was ihr gemacht habt. Also das will ich einfach nochmal sagen. Danke, dass ihr euch auf diese Herausforderung eingelassen habt. Jetzt habe ich hier mich etwas vertan. Also Tanja habe ich kurz berichtet, was sie gemacht hat. Ich möchte mit euch jetzt nochmal auf diesen Bibeltext von vor 6 Wochen einsteigen. Also heute ist ja das Thema die Herausforderung gemeistert, gewissermaßen das Ziel erreicht. Heute ist der Tag, wo ihr euer Geld wieder abgeben durftet. Aber diese Geschichte, da geht es ja nicht in letzter Konsequenz darum, jetzt Geld bei Gott abzugeben oder sowas, sondern Jesus erzählt dieses Gleichnis ja mit einem anderen Hintergedanken. Und da möchte ich heute nochmal auf zwei Dinge eingehen und da einige Passagen hervorheben. Also im Großen und Ganzen, ihr wisst ja diese Geschichte von das Gleichnis von den Talenten, ich skizziere das kurz. Jesus erzählt dieses Gleichnis von 3 Männern, die von ihrem Herrn Geld bekommen und das 2 davon setzen das Geld ein und einer nicht. Und dann heißt es, Jesus berichtet so sinngemäß, dass der Herr dann total enttäuscht ist und von demjenigen, der das Geld nicht eingesetzt hat. Und ich möchte heute mit euch auf diese Aussagen der 3 Männer mal etwas genauer schauen. Kurz als Einleitung, Vers 14, Matthäus Evangelium. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Und jetzt setzen die Leute ihr Geld ein und dann kommt er wieder und jetzt kommt die Aussage von dem ersten Diener, als er seinem Herrn wieder begegnet. Der sagt dann, der Diener, der die 5 Beutel Gold bekommen hat, der sagt, Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die 2 Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir 2 Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Dann kam der Diener mit einem Beutel Gold und sagte, mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann. Du erntest, was du nicht gepflanzt hast und sammelst, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde, hier ist es. Also nochmal den Kontext, Jesus ist kurz vor seinem Tod am Kreuz. Die Jünger erwarten nicht, dass Jesus jetzt nach Jerusalem geht, um gekreuzigt zu werden, sondern dass Jesus als der Triumphator nach Jerusalem reinkommt und sie jetzt endlich coole Posten bekommen. Ja, also so, und Jesus enttäuscht sie in ihren Erwartungen und sagt, so Leute, so ist es nicht, sondern jetzt werde ich leiden und ich werde dann eine Zeit weg sein. Und all solche Dinge hat er ihnen vorher schon gesagt, aber es war für sie nicht so ganz einfach zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie ihr diesen Bibeltext empfindet, aber das ist einer der Bibeltexte, die mich in meinem Leben schon so oft so gestresst haben, weil ich mir immer vorkam wie dieser Dritte. Ich habe immer gedacht, oh, ob ich meine Talente wirklich alle einsetze. Oder habe ich meine Talente nicht vergraben? So dieses Angstmachen in diesem Thema. Und ich habe mir wohl die Frage gestellt, was die Jünger damals wohl gedacht haben, die dieses Gleichnis das erste Mal gehört haben. Wie muss es ihnen gegangen sein? Welche Gedanken haben die Leute wohl gehabt, die das Matthäus-Evangelium das erste Mal gehört haben? Das ist ja einige Jahre später aufgeschrieben worden, um Menschen im Glauben zu stärken. Und die Lehren von Jesus sind ja teilweise sehr extrem, muss man ja mal ehrlich sagen. Gerade im Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt. Und wenn man jetzt mal dieses Gleichnis so isoliert betrachtet, dann ist da aus meiner Sicht wenig frohe Botschaft drin. Für mich jedenfalls. Weil ich immer gedacht habe, ne, also verdoppelt und ich bin Banker, da weiß ich, wenn man Sachen verdoppeln will, Geld verdoppeln will, da muss man richtig Risiko eingehen. Hätte ich mir sowas nie zugetraut. Und ich habe mir da über diese Fragen viele Gedanken gemacht und ich glaube, dass Jesus seine Jünger nicht entmutigen wollte. Dass gerade das, was bei mir passiert ist, dass ich nämlich Angst bekommen habe, dass das gar nicht die Intention ist von Jesus, warum er das hier sagt und auch nicht von Matthäus, warum er das hier in seine Evangelien mit aufgenommen hat. Und ich möchte mit euch heute in dieser Predigt nochmal so ein paar Gedanken anstoßen, dass ihr euch auf das, was jetzt auf euch zukommt, dass ihr euch darauf einlassen könnt und nicht in Furcht und in Angst, sondern dass ihr in die nächste Zeit hineingeht mit dieser Haltung, wie Paulus sie gehabt hat. Ich bin unterwegs und ich habe Zuversicht. Paulus hat Zuversicht gehabt. Und dass, wenn ihr am Ende eures Lebens bei Jesus ankommt, dass ihr dann sagen könnt, ja, wie bei Paulus, der gesagt hat, was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe, sagt er in seinem zweiten Brief an Timotheus, kurz vorm Ende seines Lebens. Da sagt er dann weiter, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin Gott im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegkranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkunft geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehnen. Paulus drückt hier schon aus, nicht nur ich, der ich jetzt bald sterben werde, werde einen Preis bekommen, sondern alle, die seine Wiederkunft erwarten. Da sind mehrere, die noch einen Preis erwarten dürfen. Und ich möchte mit euch da einige Gedanken heute, wie gesagt, anstoßen. Ich wünsche mir, dass ihr am Ende dieser Predigt diese Gewissheit im Herzen habt. Ich bin bereit, meinem Herrn zu begegnen. Und alles, was ich jetzt noch leben werde, das werde ich im Glauben an den Sohn Gottes leben, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Ich werde Vollgas für Jesus geben. Was noch geht, werde ich hineinsetzen. Ich werde nicht mich von Angst zurückhalten lassen, meine Talente einzusetzen. Das ist mein Ziel jetzt in dieser Predigt. Wie kann man dahin kommen, dass man die Herausforderungen des Lebens meistert? Und ich möchte sagen, der erste Punkt ist meines Erachtens der, dass man Gott wirklich kennen muss. Das kommt in den Aussagen der ersten beiden Diener wieder deutlich. Herr, du gabst mir 5 oder 2 Beutel und ich habe sie verdoppelt. Das heißt also, sie haben vorher schon mit ihrem Herrn eine Beziehung gehabt, dass sie gewusst haben, der hat mir das Geld nicht gegeben, um das zu versaufen. Könnte man sagen, cool, mein Chef gibt mir 5 Beutel Geld, ich kann Party machen. Er hat gewusst, das Geld... Der Herr hat eine gewisse Erwartung. Der kannte seinen Herrn, der hatte eine Beziehung zu seinem Herrn. Der wusste, wie der tickt. Darum haben die beiden Diener von diesem Ziel her gelebt. Die Diener haben gewusst, unser Herr wird wiederkommen. Und er hat uns eine große Menge Gold anvertraut oder Geld anvertraut. Und eines Tages in der Zeit, weiter vorne, wird er da stehen und wird sagen, was hast du daraus gemacht? Und von diesem Punkt aus haben sie gedacht, was sind denn die Schritte, die wir zurück jetzt tun müssen? Das war ihr Ziel. Wir wollen unserem Herrn begegnen und wollen sagen können, ich weiß nicht, ob sie spekuliert darauf haben, ja, wir wollen das verdoppeln. Aber sie haben gesagt, wir werden es auf alle Fälle versuchen. Wir werden alles einsetzen, was wir machen können. Und wer Risiko eingeht, kann auch verlieren. Klar, hätte ja auch sein können, dass sie sagen, oh, wir haben alles verloren. Aber ich glaube, sie haben so eine Zuversicht gehabt, dass sie gewusst haben, selbst wenn wir etwas verlieren würden, es geht unserem Herrn darum, dass wir es einsetzen. Das muss lebendig werden. Und das ist auch in dem Kontext vom Matthäus-Evangelium wichtig. Das Gewinnen, das hat immer einen Missionscharakter. Da geht es nicht darum, dass Gott Angst davor hat, Geld zu verlieren. Gott hat so viel Geld, Gott gehört sowieso alles. Also Gott ist kein Banker an der Stelle. Und so möchte ich euch ermutigen, auch euer Leben mal von diesem Ziel her zu betrachten. Der Soziologe und Professor für Soziologie, Tony Campolo, den ich immer wieder gerne zitiere, weil ich ihn super genial finde und vieles von ihm gelesen und gehört habe, der hat mal berichtet, dass es eine Umfrage gemacht worden ist von 95-Jährigen. 50 Menschen, die 95 und älter waren. Und man hat sie gefragt, wenn du dein Leben noch einmal leben müsstest, was würdest du anders machen? Krasse Frage, oder? Ich meine, die Leute sind rein biologisch in der Regel ziemlich nah an der Ziellinie. Ja? Und wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen und dann Antworten geben, da steckt so viel Weisheit drin. Und ich sage dir jetzt, schlürfe Weisheit. Drei Antworten sind sehr dominant gewesen. Die erste Antwort: Ich würde mehr über mein Leben nachdenken und ich würde mehr reflektieren. Das zweite: Ich würde mehr riskieren. Ich würde mehr Risiken eingehen. Und der dritte Punkt ist: Ich würde mehr Dinge tun, die mein Leben überdauern, die wichtiger sind als mein Leben. Ich würde mehr Dinge tun, die den Tod überdauern. Das fand ich sehr interessant, über diese Dinge nachzudenken. Mehr zu reflektieren, mehr darüber nachzudenken, was um alles in der Welt, worauf kommt es eigentlich an in diesem Leben? Was soll ich denn hier? Geld verdienen und es vermehren und mir ein Haus kaufen? Und diese typische Spirale, Kinder zeugen und dann am Ende ab in die Kiste. Warum lebe ich? Lebe ich mein Leben eigentlich oder werde ich von den Erwartungen anderer Menschen gelebt? Bin ich ein Spielball? Werde ich gejagt von den Menschen, die von mir das erwarten und jenes erwarten und die Gesellschaft und bla und so weiter? Oder bin ich in der Lage, mal innezuhalten und sagen, stopp mal, was will ich eigentlich? Und wenn ich am Ende meines Lebens ankomme, was möchte ich denn, was die Menschen über mein Leben gesagt haben? Was möchte ich denn, was der Vater im Himmel über mein Leben sagt? Dass ich mir diese Zeit mal nehme und da Gedanken drüber mache. Und ihr Lieben, diese Frage ist extrem wichtig. Es gibt am Ende des Lebens zwei entscheidende Fragen. Die erste Frage ist die: Was hast du, und dies wird Gott dich fragen, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Was hat Jesus für eine Relevanz in deinem Leben? Und die zweite Frage ist die, über die es heute auch mehr schwerpunktmäßig geht: Was hast du mit dem getan, was ich dir anvertraut habe? Das sind die entscheidenden Fragen. Menschen haben gesagt, sie würden mehr riskieren. Und offensichtlich wussten die Jünger, oder die Diener, Entschuldigung, nicht die Jünger, sondern die beiden Diener, was sie mit dem Geld machen sollten. Die sind Risiken eingegangen. Die haben das Geld nämlich verdoppelt. Man könnte sich die Frage stellen, weißt du, dass die Risiken eingegangen sind? Ich habe in der Bank gearbeitet und wenn man innerhalb einer kurzen Periode Geld verdoppeln will, das macht man nicht mit Bundesschatzbriefen. Das kann ich euch sagen. Bundesschatzbriefe sind so ziemlich die sichersten Wertpapiere, zumindest deutsche Bundesschatzbriefe, sind die sichersten Wertpapiere, die du haben kannst. Das ist noch ein bisschen schlechter, als wenn du das Geld auf dein Sparbuch legst. Ja, aber das ist total sicher. Aber das vermehrt sich nicht, das Geld. Wenn du Risiken eingehen willst mit Geld, dann musst du in hochspekulative Dinge investieren. Diese haben dieses Risiko, sind die eingegangen, die haben gesagt, wir werden das auf diese Karte setzen. Und ich habe einige Menschen kennengelernt in meiner Ausbildung als Bankkaufmann früher, die haben wirklich mit Geld gezockt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da sind Millionenbeträge über den Tisch gelaufen und das war sehr beeindruckend. Das Interesse dieser beiden war nicht ihr eigenes, sondern sie haben immer das Interesse ihres Herrn im Blick gehabt. Und das haben sie sich zu eigen gemacht. So sind ihrem Herrn gehorsam gewesen. Und der dritte Punkt, den diese Menschen gesagt haben, war der, dass sie gesagt haben, wir würden mehr tun, was unser Leben überdauert. Und darüber sagt die Bibel eine ganze Menge. Dass es am Ende nur noch Glaube, Hoffnung und Liebe gibt. Dass es darauf ankommt, dass wir die richtigen Dinge getan haben. Jesus spricht davon im Endgericht, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ihr Lieben, am Ende kommt es nicht darauf an, was auf deinem Bankkonto ist. Das sagt Jesus auch. Ganz klipp und klar. Er sagt, was sammelst du dein Geld, das Motten und Rost zerfressen können? Du sollst dir Schätze im Himmel sammeln. Setz dich ein auf deinem himmlischen Bankkonto. Jesus sagt, da, wo du dich einsetzt, da wird auch dein Herz sein. Und am Ende werden diese ganzen Taten der Liebe nicht umsonst gewesen sein. Am Ende wird Gott sich freuen über das, was du eingesetzt hast, zur Ehre seines Namens, zur Ehre seines Reiches. Und es geht darum, seine Liebe weiterzugeben, nicht aus Angst und aus Druck oder aus Zwang. Ihr Lieben, ich glaube, die krasseste und bitterste Frage am Ende des Lebens könnte sein, was hätte sein können? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir das und das getan hätten? Was wäre, wenn wir Gott gehorsam gewesen wären? Ihr Lieben, und ich hoffe, dass wir auch als Gemeinde, jetzt wo wir an dieser Schwelle stehen, dass wir mutig vorangehen und diese Dinge angehen, die Gott uns jetzt in den Weg legt. Und wir sind natürlich klar, wie das auch von hier Ovi dargestellt hat, wir wissen noch nicht genau, was alles passieren wird. Das war in der Apostelgeschichte übrigens auch so. Ich fand, das war gestern eine wohltuende Korrektur von meinem Verständnis und vielleicht von vielen von euch auch, wo man erwartet, der Herr muss mir es mal ganz genau sagen, am besten durch Visionen, Bilder und alles Mögliche und Worte, dass ich den klitzekleinen Schritt tun muss. Ich kenne das von mir selber, dass ich sage, Gott, nun zeig mir doch ganz genau. Und wir haben gestern in der Apostelgeschichte gemerkt, Paulus, der ist da wie ein Irrer durch die heutige Türkei gerannt und war völlig umsonst eigentlich. Er hätte auch sich auf sein Popo setzen können in Troas und hätte da warten können. Aber er hat gewusst, Gott sendet mich und ich gehe und bin unterwegs. Und dann spricht Gott in die Situation hinein und dann führt er ihn einen Schritt weiter. Ihr Lieben, ich bitte euch, lasst uns doch nicht am Ende unseres Lebens sagen und auch nicht als Gemeinde sagen, hätten wir das doch gemacht, hätten wir es doch investiert. Und ich bin so froh gewesen gestern, dass so viele Leute mit dabei waren. Und ich möchte die anderen, die nicht mit dabei waren, ermutigen, 28. Februar seid mit dabei. Wir wollen eine Gemeinde sein, die sagt, nicht irgendwie in 5 Jahren, auch hätten wir uns doch eingesetzt für Oldenburg. Sondern wir sollen sagen, ja, jetzt gehen wir los. Darauf kommt es an. Und eine zweite Sache, die in dieser Bibelstelle meines Erachtens wichtig ist, nämlich, dass wir die Blockaden niederreißen. Da ist einer, der sagt, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und so weiter. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde, hier ist es. Hier ist ein Mensch, der sagt, ich hatte solche Angst. Ich hatte so eine Angst, dass du ein ungerechter Gott bist. Und da stellt man sich ja die Frage, wenn man jetzt mal zumindest den gesamten Neutestamentlichen Kontext im Blick hat, lieber Mann, wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf, und dieser Herr soll ja Gott darstellen, wie kommst du darauf, dass Gott ein ungerechter Gott ist? Das ganze Neue Testament ist voll davon, dass Gott nicht ungerecht ist. Dass Gott liebt. Dass Gott gibt. Wie kommst du darauf? Du hast ein völlig falsches Bild von Gott. Ihr Lieben, aber das geht auch uns hier und da vielleicht manchmal so. Ich kenne das, dass man denkt, oh, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht. Jetzt kriege ich sicher Ärger von Gott. Oder dass ich denke, ach, die anderen sind ja alle sowieso viel besser. Und ich ziehe mich zurück. Mümmel mich ein in meiner Angst. Das erinnert vielmehr an die Pharisäer, die einen Zaun um das Gesetz Gottes herum gebaut haben, damit man ja nichts falsch macht. Aber letztlich ist der Fokus von diesem Menschen, er will nur seine eigene Haut retten. Es geht ihm nicht darum, was sein Herr will, sondern es geht ihm darum, dass er ja am Ende seines Lebens seine eigene Haut retten will. Ihr Lieben, und ich glaube, das ist ein Stich ins Herz der Religion. Eines religiösen Verständnisses von Gott. Eine Frömmigkeit, die nur darauf bedacht ist, nichts Falsches zu tun, um selber einmal gerecht dazustehen, geht komplett am Willen Gottes vorbei. Ihr Lieben, lasst uns doch mutig auf diese Menschen uns zugehen und sagen, hey, wir sind hier für dich da und wir müssen uns nicht von denen abgrenzen und einigeln, und weil wir so eine Angst haben. Müssen wir nicht haben. Die größte Macht im Universum, singen und beten und bekennen wir mit Römer 8 immer wieder, ist mit uns unterwegs. Was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Nichts. Und ich stelle mir so die Frage, was hätte dieser Mann gebraucht? Er hätte Gemeinschaft mit Jesus gebraucht. Ich glaube, das ist das Entscheidendste. Gott ist ein Gott, der das nimmt, was er dir gegeben hat. Der nicht mehr von dir verlangt und du Angst davon dann haben musst. Ihr Lieben, die Jünger waren vorher mit Jesus unterwegs gewesen. Da gibt es eine Geschichte, auch im Matthäus-Evangelium, die ist so dermaßen ermutigend, finde ich, gerade in diesem Kontext. Da sind 5000 Menschen. Und Jesus sagt, im Matthäus-Evangelium sagt er, was habt ihr denn? Und zeigt auf die Jünger. Im Johannesevangelium ist ein kleiner Junge, der 5 Brote und 2 Fische hat. Aber hier im Matthäusevangelium, da fragt Jesus, was habt ihr denn? 5 Brote und 2 Fische. Und ihr Lieben, das reicht Gott, um diese Menschen satt zu machen. Und ich möchte dich ermutigen zu gucken, Gott, das ist das, was ich habe. Heiliger Geist, nimm es, gib da deinen Segen hinein. Das ist das, was ich einbringen kann. Das sind meine Gaben, die ich bekommen habe. Jesus ist kein harter und strenger Herr. Aber wir stehen auch als Gemeinde immer wieder in der Gefahr, dass solche religiösen Gedanken uns bombardieren und uns einengen und uns zurückziehen lassen in das Gefängnis der Angst. Und ich glaube, wenn wir auch wieder den Gesamtkontext des Neuen Testamentes vor Augen haben, dass man dann mit Fug und Recht sagen kann, dass die Liebe über die Angst triumphiert. Johannes, der Jünger, der an Jesu Brust gelegen hat, also jemand, der wirklich absolut enge Gemeinschaft hat und eine Brust liegen, das hat was mit dem Essen zu tun. Damals hat man beim Essen gelegen am Tisch, nicht auf Stühlen gesessen, und da hat man, das ist damit gemeint, also nicht irgendwie was Unanständiges, sondern jemand, der wirklich eng an Jesus dran war. Der hat gesagt oder hat geschrieben in seinem ersten Brief: Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Johannes sagt, wenn du noch Angst hast vor Gott und vor der Strafe Gottes, dann ist die Liebe Gottes in dir noch nicht komplett entfaltet. Ich sage nicht, mach noch dies, tu noch jenes, sondern ich sage, liefere dein Inneres Gott aus und bitte Gott, dass er dich füllt mit seiner Liebe. Seine Liebe triumphiert über deine Angst und befreit dich dazu, Dinge zu tun, die wunderbar sind. Ihr Lieben, Angst ist ein wunderbarer Motor, um Menschen zu motivieren, Dinge zu tun und zu lassen. Eine ganze Branche lebt davon. Die Versicherungsbranche verdient sich eine goldene Nase mit deiner und meiner Angst. Hast du gewusst, ne? Und auch in der Kirche hat man mit Angst viel, viel, viel erreicht. Häufig sehr negativ. Wir haben jetzt gerade den Reformationstag übrigens gehabt diese Woche. Und damals ist ein mutiger Mönch, hat gesagt, das kann nicht wahr sein, dass es hier Leute gibt, die sagen, mit der Angst der Menschen, die diesen Dom in Rom finanzieren wollen. Und die gesagt haben, und er hat gesagt, da sind ja Leute rumgelaufen, das Bekannte ist ja von Tetzel, einem Menschen, der Geld eingesammelt hat. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja? Kommen wir gerade her. Und da ist ein mutiger Mönch in der Lage gewesen und hat gesagt, bam, 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 95 Thesen, ich mache, da setze einen Gegenpol. Die Kirche muss reformiert werden. Ja? Ich möchte euch nicht Angst machen, sondern ich möchte euch in die Gegenwart Gottes hineinschubsen, damit eure Herzen gefüllt werden mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes triumphiert über Angst. Die Liebe Gottes wird dich fähig machen, rauszukommen aus deinem Gefängnis, hineinzugehen in die Gemeinschaft mit Gott, aber auch in die Gemeinschaft unter uns Geschwistern. Die Liebe wird das wirklich überwinden. Darum brauchen wir auch einander, dass wir unsere Herzen und unsere Häuser öffnen füreinander, wo wir Reich Gottes bauen können und Menschen immer mehr verändert werden können. Und am Ende möchte ich noch quasi gewissermaßen zwei, drei Thesen loswerden. Eine Gemeinde, die den Auftrag von Jesus erfüllen wird, muss in enger Gemeinschaft mit Jesus leben, aber dann auch in enger Gemeinschaft miteinander. Ihr Lieben, sucht euch Schwestern und Brüder, mit denen ihr gemeinsam euren Glauben leben könnt, wo ihr eure Ängste auch formulieren könnt, wo ihr füreinander beten könnt, dass die Angst weicht und die Liebe Gottes Raum nimmt in euren Herzen. Und ihr Lieben, mir geht es nicht darum, dass Menschen hier in der Gemeinde einen Mitgliedsbeitrag oder einen Mitgliedsantrag unterschreiben. Wenn du sagst, diese Kirche ist mir zu strange oder so, dann such dir andere Schwestern und Brüder in den anderen Kirchen. Wir sind nicht die beste Kirche, sondern wir sind eine Kirche von vielen in Oldenburg. Und mir geht es bitte nicht, mich da falsch verstehen, dass es mir darum geht, dass hier jemand in irgendetwas unterschreibt. Es geht um Beziehung zu Gott und zu Christen. Die zweite These: Ohne die Kraft des Heiligen Geistes gewinnen wir keinen Blumentopf. Gerade wenn wir uns den Herausforderungen stellen wollen. Wenn wir mal das so verstehen, auch die Talente, die uns gegeben sind. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wir werden in seiner, also wenn ich mir das so vorstelle, dass der Heilige Geist vielleicht so ein Talent für uns sein kann, dass wir mit dem Heiligen Geist hineingehen, mit seiner Kraft hineingehen in den Alltag. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr anfangt, die Visionen Gottes für euer Umfeld, dass ihr dafür ins Gebet geht. Dass ihr euch ermutigen lasst, auch miteinander, dass wir für diese Stadt anfangen zu beten. Dass wir sagen, Gott, wir wollen diese Menschen erreichen und aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Ich lade euch ein, seid bei den Gebetsabenden mit dabei, wo wir für die Stadt beten wollen. Wo wir für die Nöte der Stadt beten wollen. Ich lade euch ein, in den Hauskreisen ganz explizit zu fragen, Gott, was hast du hier mit uns paar Peoplen vor in unserem Umfeld? Und lasst uns anfangen, für diese Menschen zu beten, dass Reich Gottes gebaut wird. Paulus hat es so wunderbar gesagt, die Liebe Christi drängt uns. Und dass wir uns davon auch in Bewegung setzen lassen. Ihr Lieben, ich habe gesagt, es gibt zwei entscheidende Fragen am Ende des Lebens. Die erste Frage, was hast du mit Jesus, mit meinem Sohn gemacht? Und wenn du hier heute bist, das erste Mal sagst, diese Frage habe ich für mich noch nicht klar, dann möchte ich dir gleich ein Gebet vorstellen, dass du beten kannst heute und sagen kannst, diese Frage kann ich heute klären. Und die zweite Frage, was hast du mit dem gemacht, was ich dir zur Verfügung gestellt habe? Und ich möchte jetzt zwei Dinge tun. Ich möchte, dass wir jetzt einfach in eine Zeit des Gebetes gehen und ich möchte euch zunächst vorher noch das Gebet vorstellen für jemanden, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben übergeben. Da kann folgendes Gebet sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Und wenn du jetzt merkst, das möchte ich für mich festmachen. Und dann möchte ich dich gleich bitten, wenn wir in eine Gebetszeit gehen, dass du die Hand hebst und dann werden wir das Gebet zusammen beten. Und in einem zweiten Schritt möchte ich beten für diejenigen, die sagen, Angst hat mich gefangen genommen. Ich habe Furcht davor, dass Gott vielleicht irgendwas Komisches mit mir vorhaben könnte. Ich bin vor kurzem einer Frau begegnet, die sagte, ich kenne diese Angst, dass Gott mich dann irgendwie was Komisches mit mir macht, was Peinliches. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, dass Gott sie nach China oder zu den Bantu-Negern schickt. Ja? Und die Leute, die sich nicht wagen, Gott wirklich ihr Leben komplett zu übereignen. Ja? Und ich möchte für dich beten, wenn du dann sagst, dann möchte ich dich ermutigen nachher in einer zweiten Phase des Gebets, dass du aufstehst und ich werde beten, dass die Mächte, die dich gefangen halten, dass die Angst in deinem Leben gebrochen wird im Namen Jesu. Ja? Und dass der Heilige Geist neuen Raum in dir nehmen kann. Und ich möchte euch einfach, es wird nichts Peinliches passieren, nur diese beiden Gebete, wer das möchte, kann das für sich entscheiden. Ihr müsst nicht aufstehen, ich möchte einfach nur, dass ihr zum Gebet eure Augen schließt und dann wollen wir so in dieser Weise beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auf dich schauen können und wir wollen uns von dir ermutigen lassen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt einfach Herzen berührst und dass du Menschen ermutigst, einen neuen Schritt zu tun mit dir und ja, hineinzugehen in das, was du mit ihnen vorhast. Und ich möchte fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, diese erste Frage, die möchte ich für mich heute neu klären. Dann möchte ich bitte, dass du ganz kurz deine Hand hebst, dann will ich für dich beten. Dankeschön. Okay, dann werde ich jetzt mit euch beten und ihr könnt das jetzt auch, alle dürfen mitbeten. Das soll ja hier keiner hervorgehoben werden, sondern ihr dürft das alle, ihr könnt das Gebet vorne mitbeten. Wir beten zusammen. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenk mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Ich möchte euch bitten, nochmal die Augen zu schließen und ich möchte, wenn jemand sagt, ich bin so von Angst zurückgehalten und ich traue mich nicht, Gott wirklich mein Leben in die Hand zu geben, auch in dem, was er mit mir tun will, meine Talente einzusetzen. Dann möchte ich einfach bitten, aufzustehen. Alle anderen halten die Augen geschlossen und ich möchte einfach beten für dich, dass du neu freigesetzt wirst wirklich in den Wegen zu wandeln, die Gott für dich vorbereitet hat. Jesus, und ich danke dir für diesen heiligen Moment, Herr. Ich danke dir, dass du mit diesen Menschen etwas vorhast, dass du sie angesprochen hast, Jesus. Ich bete von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du die Mächte, die diese kostbaren Menschen gebunden haben, dass sie gebrochen werden sollen in deinem Namen. Ich setze euch frei. Ich bete, dass die Angst weichen soll aus eurem Leben. Und Gott hat euren Schritt gesehen. Und Gott wird euch neu mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst auf diese Menschen, dass du sie neu mit deiner Liebe erfüllst. Ich bete, dass du ihnen neue Vollmacht gibst, in ihrem Umfeld dein Reich zu bauen. Und ich danke dir, Jesus, für diesen wunderbaren Moment, wo Menschen sich von dir neu haben rufen lassen. Und ich bete, dass ihr eines Tages das Ziel erreicht und dass ihr mit Paulus sagen könnt, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Und ich bete, dass ihr diese Vorfreude habt, dass Gott etwas Wunderbares mit euch vorhat. Ich bete, dass ihr eure Talente einsetzt und wirklich Vollgas gebt für Jesu Reich. Jesus, wir danken dir für diesen Moment und wollen dich loben und preisen. Amen.